diesem Pfarrhaus brennt an diesem Abend noch Licht. Die Vorhänge sind nicht mehr zugezogen, nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren, als der Pfarrer noch vorsichtiger war. Denn er lebt nicht allein im Pfarrhaus, wie es von einem katholischen Priester eigentlich gefordert ist, sondern er lebt zusammen mit seiner Partnerin.
Im Mai sind es 5 Jahre, dass wir in einem Pfarrhaus leben. Und das ist bei den Leuten vor Ort überhaupt kein Problem. Die einen interessiert es nicht, die anderen denken es sich, manche wissen es auch von uns halt. Und es zeigt eigentlich auch, dass die Menschen vor Ort, die einfachen Gläubigen, schon sehr viel weiter sind als die oberste Kirchenleitung, trotz des Aufbruchs, der nach dem Konzil entstanden ist.
Der Priester meint das Zweite Vatikanische Konzil. 3 Jahre hat es gedauert. Im Dezember 1965 ging es zu Ende, vor 60 Jahren also. Damals, in der Aufbruchsstimmung, die das Konzil auslöst, glaubte er, dass die Pflicht zum Zölibat bald fallen würde. Und nur in der Annahme ist er damals überhaupt Priester geworden.
Das war dann eben eine weit verbreitete Überzeugung, dass es also nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Zölibat freigestellt wird. Dass da aber jetzt keine Änderung erfolgt ist, das habe ich nicht erwartet.
Doch der Zölibat gilt bis heute. Wer Priester der katholischen Kirche sein möchte, muss ehelos leben und auf Sexualität verzichten. Deshalb will der Priester anonym bleiben, auch wenn vor Ort offenbar niemand Anstoß nimmt daran, dass er nun anders lebt. Würde er öffentlich dazu stehen, läuft er Gefahr, dass sein Bischof ihn des Amtes enthebt. In diesem Punkt hat er sich nun mal getäuscht. Das Zweite Vatikanische Konzil hat viel bewegt, aber in Sachen Zölibat nichts.
Selbstverständlich, also es war ein Reformkonzil,
beteuert der Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing.
Denn Papst Johannes der 23. hat das ganze Jahr unter das Leitwort des Aggiornamento gestellt, also die Kirche muss sich verhäutigen, aber auf das Konzil kann man sich nicht berufen, mit der Erwartung, dass der Zölibat gelockert wird. Das Konzil hat sich ja auch zum Priesteramt geäußert. Da wird natürlich der Zölibat hochgeschätzt.
Und ja, da stimmt auch unser Priester zu. In vielen Punkten war das Konzil ein Aufbruch. Damals hat sich die katholische Kirche vor Ort geformt, wie wir sie bis heute kennen. In den Folgejahren wurde auf der Würzburger Synode in Deutschland beraten, wie eine Kirche für heute denn aussehen könnte. Gottesdienst auf Deutsch? Pastoralreferentinnen und Referenten, Pfarrgemeinderäte vor Ort. All das entstand in der Folge. Heute eine Selbstverständlichkeit.
Aber die ganzen Erneuerungen in der Liturgie, Aussagen wie, dass die katholische Kirche nicht mehr den Anspruch erhebt, die allein Seligmachende zu sein. Der allgemeine Slogan, macht die Fenster weit auf, lasst frische Luft rein. Und halt eben auch dieser Aufbruchsgeist, der daraus dann nach dem Konzil entstanden ist und der ja mehrere Jahre angehalten hat.
Oktober 1962. Rund 2.500 Bischöfe aus aller Welt ziehen in den Petersdom in Rom ein. Das Zweite Vatikanische Konzil beginnt.
Ich habe ja 62 schon in Rom studiert und habe damit also auch die erste Konzilsperiode sozusagen unmittelbar vor der Tür von St. Peter erlebt.
Der pensionierte Regensburger Theologieprofessor Wolfgang Beinert erlebt die Konzilseröffnung als Student und angehender Priester aus nächster Nähe.
Die Bischöfe kamen nicht gemeinsam, der eine kam von links, der andere von rechts. Und als letztes sitzt der Papst allein auf einem Thron, wird getragen, um nicht laufen zu müssen, einfach aus Schwäche des Körpers. Er wusste damals wahrscheinlich schon, dass er Krebs hat.
Doch dann steigt der Papst doch von seinem Thron herunter und geht die letzten Meter zu Fuß. Eine symbolträchtige Geste zum Konzilsauftakt.
Damit wollte er zeigen in der Peterskirche, ich bin ein Bischof wie ihr auch. Ich bin der Bischof von Rom, ihr seid der Bischof von München oder von New York, aber wir sind alle Bischöfe auf gleicher Augenhöhe.
Ein deutlicher Kontrast zu dem Bild, das die katholische Kirche noch unter dem Vorgänger von Konzilspapst Johannes dem 23. abgegeben hat, sagt der Wiener Dogmatiker Jan-Heiner Tück.
Noch unter Pius XII. War ein glorioses, auf den Papst hierarchisch verengtes Kirchenbild implementiert worden, im Kontrast zu modernen Gesellschaften. Sein Nachfolger Johannes der 23. hat dann früh gemerkt, dass diese Art von Kirche nicht mehr weiter tradiert werden kann, sodass hier ein konziliarer Anstoß gegeben wurde für eine Erneuerung der Kirche. Und das Interessante ist, obwohl das erste Vatikanum den Eindruck vermittelt hat, dass es überhaupt gar keine weiteren Konzilien mehr zu geben brauche, weil der Papst ja alles entscheiden konnte.
Jan-Heiner Tück bezieht sich auf das Konzil, das seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil Erstes Vatikanisches Konzil genannt wird. 1870 wurde dabei die Unfehlbarkeit des Papstes beschlossen. Glaubens- und Sittenfragen kann das Oberhaupt der Katholiken seither im Alleingang entscheiden. Außerdem hat der Papst seither den Jurisdiktionsprimat inne, also die höchste Leitungsgewalt in der Kirche. Vom Vatikan aus kann er damit in die entlegenste Pfarrei der katholischen Weltkirche hineinentscheiden. All diese Beschlüsse sind damals auch in der katholischen Kirche umstritten geblieben. Die altkatholische Kirche hatte sich in der Folge aus Protest dagegen gegründet. Wolfgang Beinert.
Die Unfehlbarkeit auch der Primat, die Jurisdiktion. Also seit dem ersten Vatikanum, damals noch Vatikanum, noch nicht erstes, kann der Papst machen, was er will. Wenn ihm persönlich was nicht gefällt, soll er es ändern. Wozu jetzt der große Aufwand eines neuen Konzils? Ja, so war damals also die erste Reaktion, nicht nur bei uns. Und es gab ja auch keine Tagesordnungspunkte, keine Häresie, die Moral der Priester steht hoch, meinte man damals. Und auch Ökumene hieß, wir sind die wahre Kirche, also kommt halt zurück. Also wie gesagt, alles in Ordnung. Und dann stellte sich plötzlich heraus, im Laufe der Konzilsvorbereitungen, die ja bis 1962 dauerten, dass die Ruhe unter Pius XII. Eine scheinbare Ruhe war wirklich, wie man sie auch auf Friedhöfen findet, also die Ruhe der Toten.
Im Gegensatz dazu will also jetzt Johannes der 23. frischen Wind in seine erstarrte, auf den Papst zentrierte Kirche bringen. Macht die Fenster der Kirche weit auf, soll er schon nach seiner Wahl 1958 gesagt haben. Keine 90 Tage später kündigt er das Zweite Vatikanische Konzil an und nährt zu dessen Beginn die Hoffnung auf Reform.
Nostrum non est.
Es ist nicht unsere Aufgabe, nur zu bewahren, als ob wir uns einzig und allein für das interessieren, was alt ist. Machen wir uns stattdessen mit Freude und ohne Angst an das, was unsere Zeit erfordert.
Beim Konzilsauftakt 1962 klingt damit das programmatische Schlagwort an, das Johannes der 23. für das Konzil erfunden hat. Aggiornamento.
Das war damals ein neues Kunstwort. Wörtlich heißt es auf den Tag bringen, auf den heutigen Tag bringen. Also alles, was verschlafen worden war, die jahrhundertelange Abwehr der Moderne, das sollte nicht aufgehoben, sondern aufgearbeitet werden. Und auch eine Aufarbeitung des Vatikanum I. Und dass das gerade hier passierte, ist auch klar. Ich habe ja schon gesagt, man fragte sich damals, warum ein Konzil, der Papst kann doch alles ändern. Das hätte er ja tun können, nicht? Wenn er das nicht getan hat, sondern die Bischöfe einbezieht, dann sage ich doch, dass ich nicht alles alleine machen will und ihren Rat haben will, dass ich ihren Rat brauche. Und zwar nicht nur als Berater, die haben ja abgestimmt. Papst steht nur als Erster, dann kommen 2000 so und so viele Unterschriften. Also damit ist meine Allmacht relativiert. Und damit also auch automatisch das Vatikanum I.
Die Textentwürfe zu den verhandelten Themen, die Bischöfe, Ordensobere und theologische Fakultäten im Vorfeld vorschlagen, arbeiten verschiedene Kommissionen aus. Zunächst unter der Ägide einer konservativ besetzten Kurie. Der widersetzen sich die Bischöfe aber. Der Dogmatiker Jan-Heiner Tück.
Weil die Konzilsväter sich gerade in der ersten Woche des Konzils kollektiv geweigert haben, die kurial vorbereiteten Dokumente einfach abzusegnen. sondern sie haben in einem Akt der episkopalen Selbstbehauptung gesagt, nein, wir wollen erst mal selber uns kennenlernen und dann selber bestimmen, wer in die Kommission geht, sodass hier Probleme, die die Kirche in der Gegenwart tangieren, überhaupt erst konziliar oder wie man heute sagen würde, synodal angegangen wurden, quasi im Sinne eines gemeinsamen Ringens.
Doch ein halbes Jahr nach dem ersten Treffen der Konzilsväter stirbt Johannes der 23. Bis dahin ist kein Entwurf fertig. Das Konzil steht auf der Kippe.
Annuncio vobis, gaudium magnum, habemus papam.
Am 21. Juni 1963 wird der Mailänder Erzbischof Giovanni Battista Montini zum Papst gewählt. Er nennt sich
Paolo VI.
Ja, Paul dem VI. Kommt das Verdienst zu, dass er das Konzil zu Ende geführt hat. Ja, er hat versucht, konsensorientiert das Konzil zum Abschluss zu bringen.
Ein Konsens wurde nötig, weil längst nicht alle Bischöfe den Aufbruch, das Aggiornamento, wollten. Und der zweite Konzilspapst wollte es allen recht machen, sagt Wolfgang Beinert.
Paul der VI. War von der Idee geplagt oder besessen, dass Konzilsbeschlüsse möglichst einstimmig fallen müssen. Und das hat er dadurch gemacht, dass er einfach die Thesen der Konservativen und die Thesen der Liberaleren nebeneinander gestellt hat in den Beschlüssen, nicht? Die vertragen sie aber nicht, die reimen sich nicht zusammen, am besten sichtbar im Kirchenbild. Also ich kann kein hierarchisches Kirchenbild und ein synodales nebeneinander stellen. Das reimt sich nicht, das geht nicht.
Beides findet sich zum Konzilsende 1965 im Dokument über die Kirche Lumen Gentium. Es bestätigt einerseits die Vorrangstellung des Papstes, seine Unfehlbarkeit und Jurisdiktion, betont aber auch die Eingebundenheit des Papstes als Bischof von Rom in die Kollegialität aller Bischöfe. Zugleich beschreibt es die Kirche als Volk Gottes und unterstreicht die Gleichheit aller Katholiken durch die gemeinsame Taufe. Ein konkretes Ergebnis von Lumen Gentium ist die Bischofssynode, die Paul der VI. Als einen ständigen Rat von Bischöfen für die gesamte Kirche einführt. Laien sind dabei noch nicht vorgesehen, obwohl ihnen das Konzil ausdrücklich einen Anteil am Sendungsauftrag der Kirche zuschreibt.
In einem anderen Punkt vollzieht das Konzilsdokument Lumen Gentium eine echte Kehrtwende. Es bricht mit dem Selbstanspruch, dass allein in der katholischen Kirche zu finden ist, was Kirche ausmacht. Eine weitreichende Weichenstellung, erklärt Dogmatiker Professor Jan-Heiner Tück.
Die Kirche Jesu Christi ist in der katholischen Kirche verwirklicht. Vorher stand est, also ist die Vokabel, die wird jetzt ersetzt durch den Terminus subsistet in, wird übersetzt mit ist verwirklicht in. Also die Kirche Jesu Christi ist verwirklicht in der römisch-katholischen, aber außerhalb von ihr gibt es Kirchlichkeit. Während also vorher eine klare exklusivistische Rückkehrökumene vertreten wurde, also man muss zusehen, dass man die nicht-katholischen kirchlichen Gemeinschaften dazu bringt, in den Schoß der wahren Kirche zurückzukommen, wird eben jetzt anerkannt, es gibt Kirchlichkeit bei den orthodoxen und Reformationskirchen auch.
Das Konzilsdokument Nostra Aetate geht noch einen Schritt weiter. Darin heißt es erstmals, die Kirche lehne, Zitat, nichts von alledem ab, was in anderen Religionen wahr und heilig ist. Von Hochachtung gegenüber Muslimen ist darin die Rede. Und Juden werden nicht mehr als von Gott verworfen oder verflucht betrachtet, so die Erklärung. Meilensteine, heraus aus einer jahrhundertealten Tradition, hinein in ein pluralistisches, aufgeklärtes Weltverständnis.
Lasst uns auch beten für die treulosen Juden. Gott, unser Herr, möge den Schleier von ihren Herzen wegnehmen, auf dass auch sie unseren Herrn Jesus Christus erkennen.
In der katholischen Kirche wurde über Jahrhunderte an Karfreitag, also dem Tag von Jesu Kreuzestod, für die treulosen Juden gebetet, auf Latein. Beides, Fürbitte und Gottesdienstsprache, wurde geändert, auf Initiative des Konzils. Das Dokument über die heilige Liturgie enthält den Auftrag, der Muttersprache in den Gottesdiensten einen weiteren Raum zuzubilligen. Dafür bringt der Vatikan nach dem Konzil ein neues Messbuch heraus. Der Priester feiert seither nicht mehr mit dem Rücken zu den Gläubigen, sondern ihnen zugewandt, um sie aktiver ins Geschehen mit einzubeziehen.
Liturgie wird ja oft an äußeren Wegmarken festgemacht, wie Zelebrationsrichtung, Sprache und so weiter. Da natürlich hat sich in der nachkonziliaren Zeit manches von dem entfernt, was das Konzil definitiv gar nicht wollte. Und da muss man gar nicht so was wie Faschingsmessen herbeirufen. Es reicht die normale Zelebration. Sie haben heute bei 100 Priestern 100 verschiedene Messen. Und Sie wissen als Gläubiger grundsätzlich nicht, wenn Sie in eine fremde Kirche kommen, was da herumgeändert wird oder ausgesucht wird. Insofern ist die liturgische Landschaft derart pluriform geworden, dass wir gar nicht mehr von der neuen Messe sprechen können. Aber wir können von der alten Messe sprechen, weil sie ans Messbuch gebunden ist. Wenn ich eine Messe nach dem alten Messbuch feiere, schlage ich das auf und zelebriere das, was da steht.
Und das macht Guido Roth heute zweimal die Woche in seiner Pfarrei in Aachen. Der Gemeindepfarrer ist Geistlicher des deutschen Ablegers von Una Voce. Ein Bewahrer also, dem die liturgischen Neuerungen des Zweiten Vatikanums zu weit gehen. Auch heute noch, 60 Jahre danach. Die internationale Laienvereinigung tritt für die traditionelle Gottesdienstfeier auf Latein ein, die mit der vom Konzil angestoßenen Liturgiereform eigentlich Geschichte sein sollte.
Dass man eben hingeht und glaubt, man könnte jetzt in dieser Weise eine Verhäutigung verstehen, wenn das, was über Jahrhunderte wichtig war, plötzlich nicht mehr sein darf. Ich würde sagen, dass das Konzil hiermit möglicherweise die Büchse der Pandora geöffnet hat. Und natürlich, wir dürfen nicht vergessen, 60er Jahre, das Revolutionsjahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Mit umwerfendsten gesellschaftlichen und so weiter Implikationen, die bis heute spürbar sind. Und diese zeitgeistlichen Entwicklungen haben die Konzilsinterpretation dann auch weitestgehend desavouiert.
Er verweist auch auf Josef Ratzinger, später Erzbischof von München und Freising und vor seiner Wahl zum Papst jahrzehntelang Chef der Glaubenskongregation im Vatikan. Er war beim Konzil als theologischer Berater dabei. Und im Rückblick streitet man darüber, wie offen er für den damaligen Aufbruch war. Über die Liturgiereform jedenfalls sagte er zum Beispiel im BR-Gespräch 1997.
Sie fiel natürlich zusammen mit diesem Umbruch der 68er Jahre. Und so sind natürlich beide Dinge irgendwie ineinander gegangen. Es war nicht schwer, sozusagen ein Missverständnis der Liturgiekonstitution zu entwickeln, als ob nun alles anders werden müsste, als ob sozusagen die große Kultur, die darin lebt, nur noch eine Last sei, von der man sich befreien muss. Insofern hat die Kulturrevolution natürlich auch mitten in der liturgischen Entwicklung zugeschlagen, als eine Form eines Missverständnisses dessen, was Erneuerung sein sollte.
Als Papst Benedikt XVI. Lässt er dann auch zu, dass die alte Messe wieder gefeiert werden darf, wenn Gläubige danach verlangen. Dadurch ist es eben nun auch dem Aachener Priester Guido Roth heute erlaubt. Die Wiederbelebung der alten Messe ist aber durchaus ambivalent, meint der Wiener Dogmatiker Jan-Heiner Tück.
Das gehört eben auch zur Situation der nachkonziliaren Kirche, dass die Liturgie gewissermaßen zum kirchenpolitischen Streitfeld wurde. Klar, es gibt die Liebhaber der alten Messe. Da würde ich auch sagen, dass unter dem Dach der katholischen Kirche eigentlich immer auch genug Platz ist, um denen die Möglichkeit einzuräumen. Aber wenn wir ehrlich sind, muss man auch fragen, ob das nicht Ausdruck eines Kirchenverständnisses ist, das vom Konzil weitergeführt wurde. Und natürlich hat es zunächst den Eindruck vermittelt, als würde Benedikt das eigene Erbe, das Zweite Vatikanum, zur Disposition stellen, was gewiss nicht seine Absicht war. Aber das Trauma eines jeden Papstes ist, dass unter seinem Pontifikat ein Schisma zustande kommt. Also, dass es Bischöfe gibt, die ausscheren und eine Art Gegenkirche gründen.
Und das war gewissermaßen passiert, schon bevor Josef Ratzinger 2005 zum Papst gewählt wurde. Der aus Frankreich stammende Erzbischof und Konzilsteilnehmer Marcel Lefebvre gründete 1970 die Pius-Bruderschaft, die die Reformvorstöße des Zweiten Vatikanums ablehnte und nach wie vor die alte Messe feierte. Das liturgische Zugeständnis von Papst Benedikt war der Versuch, die Pius-Brüder wieder einzufangen, konnte aber die Wogen nicht glätten. Sein Nachfolger Franziskus schränkte die Feiererlaubnis für die alte Messe schließlich wieder ein. Für Guido Rothheut von der Bewegung Una Voce ein Ärgernis. Er hofft nun auf Papst Leo XIV. Das zeigt, wie unterschiedlich bis heute das Zweite Vatikanum innerhalb der katholischen Kirche betrachtet wird.
Das ist eine große Frage, wie der neue Papst sich diesbezüglich positioniert. Es wäre mein Wunsch, dass wir da weiterarbeiten. Das ist keine Nostalgie, auch nicht ein entschiedener Traditionalismus, sondern es ist einfach die Sorge um einen Traditionsschatz der Kirche, der auf den Leuchter gestellt werden müsste, um an ihm abzumessen, wie die neue Liturgie, die erneuerte Liturgie, verstanden werden muss. Dass es eben keine neue Liturgie ist, sondern eine Liturgie im Licht der Tradition. Und wenn man die Tradition nicht kennt, kann man auch vom Licht der Tradition nicht viel erhaschen, was über Jahrhunderte in der Kirche weltweit üblich war.
Ein anderer Punkt, die stärkere Mitsprache der Laien in der Kirche. In Deutschland wurde das in den vergangenen Jahren im synodalen Weg diskutiert, von vielen noch weitergehend eingefordert, von einer Gruppe konservativer, aber kritisch gesehen. Dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Betzing ist die Mitsprache von Laien ein Anliegen und immer noch eine Aufgabe bis heute.
Die Bischöfe, die zurückkamen vom Konzil, die waren so beeindruckt und so geprägt von den Diskussionen und den Fortschritten, die die katholische Kirche hier gemacht hat, dass sie sagten, wir können jetzt nicht in die alte Welt zurückkommen. Wir müssen die Welt, für die wir verantwortlich sind, sprich ein katholisches Bistum oder die Kirche in unserem Land so gestalten, dass es dem Konzil entspricht.
Das Mittel der Wahl, eine Synode. Also eine Versammlung aller Bischöfe des Landes mit Laien. In der damaligen DDR kommt es zu einer Pastoralsynode, in der Bundesrepublik tagt bis 1975 die Würzburger Synode. In einem bislang einmaligen Vorgang erstreitet man sich dafür in Rom sogar gleiches Stimmrecht für die Laiensynodalen in Würzburg.
Dass wir heute den Diakonat, den Beruf des Pastoral- und der Pastoralreferentin, des Gemeinde- und der Gemeindereferentin, Pfarrgemeinderäte, Pastoralräte haben, das ist eine Frucht der Würzburger Synode und ganz in der Linie des Zweiten Vatikanischen Konzils, in der ja die Taufberufung aller Christinnen und Christen so den entscheidenden Kern dessen darstellt, dass wir sagen, Kirche ist eine Gemeinschaft aus Geweihten, Getauften und Gefirmten. Wie wollten wir heute Seelsorge machen, ohne diese vielen, die hier als Mitarbeitende der Kirche unterwegs sind?
Außerdem appelliert die Würzburger Synode zum Abschluss 1975 an Paul VI., den Zölibat doch noch zu lockern, nachdem er das Thema auf dem Konzil im Alleingang einkassiert hatte. Auf den Priester, der heute mehr oder weniger heimlich liiert ist, macht der nachkonziliare Aufbruch in Deutschland Eindruck.
Mitte, Ende der 70er Jahre, da war das im Priesterseminar ein ganz buntes Bild. Che Guevara-Plakate an den Wänden. Also es war da ein sehr offener Geist und ein bisschen auch eine linke Orientierung, wenn man es mal politisch einordnen will. Das hat sich dann aber in wenigen Jahren sehr stark geändert. Und spätestens mit der Wahl von Johannes Paul II. War mir dann klar, dass diese Entwicklung zu moderneren Ansätzen in der katholischen Kirche gefährdet ist.
Bis Benedikt XVI. Sind die Päpste alle auf der Bremse, was das Konzil angeht. Alle. Franziskus hat dann sehr klar gesagt, dass die Kirche synodal sein muss. Das gehört zum Wesen der Kirche. Und das ist sozusagen eine Fortführung des Konzils. Die liberale Seite der Konzilsväter war ja für Volk Gottes. Und Volk Gottes heißt, es müssen alle irgendwie mitreden. Und Synode heißt das auch. Nicht? Synode heißt zusammengehen, Konzil heißt auch nichts anderes. Aber man kann noch so schöne Worte machen über Mitbestimmung, wenn man keine zulässt. Das heißt, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Und da hat Franziskus auch nichts geliefert.
Der Konzilszeitzeuge Wolfgang Beinert hat freilich auch verfolgt, dass Franziskus die Weltsynode eingeleitet hat. Damit hat der im April 2025 verstorbene Pontifex das von Konzilspapst Paul VI. Eingeführte Gremium der Bischofssynode erstmals für stimmberechtigte Laien geöffnet.
Die Idee von Synodalität ist schon gut. Aber wenn man dann Beschlüsse, die von einer Mehrheit der Synodalen verabschiedet wurden, einfach ignoriert, also dann kann man sich die Diskussion vorher auch schenken. So wie halt eben bei der Amazonas-Synode.
Der Priester verweist auf eine weitere Synode, mit der Franziskus die Hoffnung auf eine Änderung beim Zölibat genährt hatte. Aber das Mehrheitsvotum der Synodalen für verheiratete Priester, das 2019 am Ende der Bischofsversammlung stand, blieb ohne Konsequenzen. Das gilt auch für die letztlich nur vom Papst zu entscheidenden Reformbeschlüsse, die die hiesigen Bischöfe mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken auf dem synodalen Weg gefasst haben. Zölibat und Frauenweihe. Exakt wie schon vor 50 Jahren von der Würzburger Synode gefordert.
Ja, es mag einen erschrecken, dass die Reformthemen, denen entsprechend, die auch in der Würzburger Synode bereits ausgewogen diskutiert worden sind, aber die Themen sind jetzt auch auf dem Tisch der Weltkirche. Etwa die Frage des Frauendiakonats als eine offene Frage findet sich im Schlussdokument der Weltsynode. Insofern glaube ich, bestimmte Fragen werden vielleicht von einem neuen Konzil bearbeitet werden müssen, aber dieses Konzil muss ein Konzil eines neuen Typs sein. Ein neues Konzil muss eine Versammlung von Bischöfen, Klerikern, Ordensleuten und Laien sein, wenn es die Gleichwertigkeit und Würdigkeit jedes Mitgliedes der Kirche ernst nimmt.
Konzilsabsichten hat der neue Papst Leo XIV. Bislang noch nicht geäußert. Wohl aber führt er die Weltsynode seines Vorgängers Franziskus zum Abschluss bis 2028.
Dann ist der Priester, der mit seiner Partnerin im Pfarrhaus zusammenlebt, bereits in Rente. Er zählt schon die Tage.
»60 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil. Was wurde aus dem Aufbruch?« Sie hörten eine Sendung von Simon Berninger, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025. In der ARD-Audiothek finden Sie sie unter Religion, die Dokumentation.